Wir haben heute Kinder hier, die jetzt leider nicht zu der Arche gehören. Ich habe gedacht, die Predigt heute, wenn ihr da seid, ist so eine kleine Vorbereitung, vielleicht auch für euch mit. Es geht darum, dass ich euch trösten will zuallererst, auch gerade die Schüler. Nicht nur ihr müsst lernen, auch wir müssen immer noch lernen, obwohl wir nicht mehr zur Schule gehen. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Und da würde ich gerne heute drüber reden mit uns, nämlich über dieses Bibelwort. Damit beginnen wir aus dem dritten Buch Mose. Wir sind ja ein bisschen mit Mose unterwegs in diesen Tagen. Das dritte Buch Mose, Kapitel 18, die ersten 5 Verse. Ich bin der Herr, der Herr sprach zu Mose Folgendes: Sage den Israeliten Folgendes und richte ihnen aus. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr dürft nicht tun, was man in Ägypten tut, wo ihr gewohnt habt, noch was man in Kanaan tut, wohin ich euch bringe. Ihr dürft nicht nach ihren Sitten leben. Meine Gebote sollt ihr halten und erfüllen und beobachten und nach ihnen leben. Ich bin der Herr, euer Gott. Beobachtet also meine Satzungen und meine Gebote, und wer sie erfüllt, wird durch sie leben. Ich bin der Herr. Wir werden mit diesem Wort beginnen und dann so ein paar kleine Hüpfer in der Bibel tun. Einige Gedanken dazu zunächst einmal. Es gibt Worte und Frageworte, gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, aber nicht nur mit Kindern, auch mit anderen Menschen, das einen sozusagen schnell einmal die Nackenhaare aufstellen lässt. Dieses Zauberwort heißt warum. Das kann man kurz und knackig formulieren. Warum? Mit so einem kessen Unterton. Man kann es aber auch geflötet und gesungen, das haben Kinder gut drauf. Waruhum, ja? Warum? Und dieses Wort taucht immer eigentlich dann auf, wenn vorher eine Aufforderung gekommen ist. Wir müssen heute Abend unbedingt noch einkaufen. Warum? Ja, weil nichts mehr im Kühlschrank ist. Es gibt also eine Möglichkeit, es sachlich zu begründen. Oder du musst dein Zimmer aufräumen. Warum? Weil man da nicht mehr laufen kann. Ich schon. Dann hat man so. Warum? Man kann also auf diese Frage sehr unterschiedlich antworten. Es gibt manchmal so Erklärungsmodelle. Bei uns zu Hause war das so. Das finale Argument von Vatern war immer: weil ich es gesagt habe. Und dann wussten aber auch alle, jetzt lohnt es sich nicht, noch mal zu fragen. Ja, das ist dann, ich habe dann so 4, 5, 6, 7 Durchgänge an Erklärung hinter mich gebracht. Und wenn ich dann merkte, es hört nicht auf, dann war einfach, weil ich es gesagt habe. Und dann heißt es also, weil eine bestimmte Person es gesagt hat. Es geht also dann um eine Autorität, die etwas gesprochen hat. Wenn dann der Lehrer zum Beispiel in der Schule sagt, Hausaufgabe für morgen ist, ihr müsst folgende Vokabeln auf Seite 76, 77 und 78 lernen. Warum? Ja, weil es der Lehrer gesagt hat. Hausaufgabe für morgen. Ja. Warum sollen wir etwas tun? Warum muss ich das machen? In der Regel sind wir so gestrickt als Menschen, dass wir zunächst einmal oft, wenn wir diese Frage stellen, Negatives vermuten. Wir unterstellen relativ schnell dem anderen eine Intention, ein Vorhaben, einen Gedanken, der für mich nicht gut ist. Oder die Aufforderung halten wir für überflüssig. Und deshalb ist sie für mich nicht gut, weil ich habe da jetzt auch emotional gesehen vom Gefühl so gar keine Lust, mich darauf einzulassen. Gott spricht sein Volk an und er tut das, und davon will ich erstmal ausgehen, zunächst mit diesem Ansatz: Ich bin der Herr, euer Gott. Und da schwingt zunächst einmal mit, das taucht in unseren 5 Versen, ich bin der Herr, euer Gott, ich bin der Herr, es taucht 3-mal auf. Gott begründet seine Aufforderung an sein Volk damit, dass er sagt, weil ich Gott bin. Weil ich es sage, deshalb sollt ihr das tun. Und das kann natürlich Folgendes bedeuten. Es kann einmal sein, dass dieses Wort gesprochen wird von Gott in der Kraft der Autorität. Und wir haben natürlich in unserem Land Probleme mit Autoritäten, mit allen Institutionen. Das ist so ein Stück, sagt man, Zeitgeist, aber in Deutschland vielleicht auch geschuldet in einem großen Maße der Geschichte. Wenn da jemand kommt und sagt, so machen wir es, dann sind wir gerne herausgefordert zu fragen, warum? Warum so und warum nicht anders? Gott stellt sich da nicht zur Diskussion, sondern er stellt sich seinem Volk vor und sagt zunächst einmal, ich bin der Herr, euer Gott. Weil ich es sage, es ist ein autoritativer, ich nenne es jetzt mal so, Einstieg. Gott sagt, ich bin die Autorität. Wir sprachen am letzten Sonntag davon, dass Gott sagt, da ist dein Standpunkt. Und wir können das gerne nochmal aufgreifen, heute auch zu sagen, dass Gott sagt, ich bin ich, hier stehe ich, ihr seid mir gegenüber, ich sage es euch, deshalb tut es, weil ich es euch gesagt habe und niemand sonst, weil ich es euch gesagt habe. Wir kennen auch solche Situationen im Alltag, ja, dass Kinder untereinander zum Beispiel sagen, du sollst heute unbedingt die Fahrräder in die Garage fahren. Warum soll ich das machen? Und dann kann man sagen, weil Mutti das gesagt hat. Oder weil Vati das gesagt hat, oder weil Mama das gesagt hat, oder Papa, was immer wir sagen. Dann wird sich berufen auf die Autorität. Man hat nur etwas weitergegeben, weil der Höherrangige sozusagen etwas gesagt hat. Hier also auch. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich bin höherrangig. Ich habe die Autorität. Und ich möchte, dass ihr das hört und seht. Ich möchte, dass ihr es tut. Ich bin der Herr, euer Gott, weil ich es euch gesagt habe. Und weil Gott es mir gesagt hat und weil Gott es dem Volk gesagt hat, ist die Reaktion, die gewünscht wird, zunächst einmal Gehorsam. Darum geht es. Gott möchte mit dem, was hier gesagt wird, auf der Seite seiner Zuhörer, auf der Seite des Volkes, die Reaktion haben, dass sie sich dran halten und im Sinne der Ansprache tun, was Gott ihnen sagt. Was sagt Gott ihnen? Und das ist etwas, ich empfinde es als etwas sehr Grundsätzliches, jedenfalls möchte ich es gerne mal so auslegen. Gott sagt zwei Dinge. Gott sagt, lebt nicht mehr so wie früher. Oder wie das, was kommt, sondern lebt nach dem, was ich euch sage. Gott markiert also im Grunde genommen an dieser Stelle die Quelle, aus der heraus wir leben sollen. Teil 1 ist, dass Gott sagt, ich möchte, dass ihr nicht mehr so lebt wie früher. Ihr sollt nicht leben wie in Ägypten. Und das bedeutet zunächst einmal für uns, alle von uns haben in ihrem Leben eine ganz bestimmte Geschichte mitbekommen, ein Elternhaus, eine Region, ein Land, eine Kultur, in der wir gelernt haben zu leben. Und weil es so ist, verhalten wir uns auch entsprechend. Entweder, ich war jetzt in diesem Jahr in Norddeutschland im Urlaub und hier unten sagt man ja Grüß Gott im Baden-Württembergischen. Hier sagt man eher Servus, auch zur Begrüßung, obwohl es eher dem AD so manchmal nahe kommt. Und in Ostfriesland sagt man Moin. Wer Moin Moin sagt, das ist ein bisschen davor, vor Ostfriesland, gilt als Schwätzer. Also kurz und knackig Moin. Und die beste Art, nicht aufzufallen, war, sich so einen kurzen, knackigen Gruß selbst anzueignen. Moin. Und man wurde dann auch fröhlich von den Ostfriesen begrüßt. Moin. Man muss dabei nicht lächeln, das schafft man gar nicht in der Kürze des Wortes. Das kommt also dem Morgigen, wenn man morgens früh ins Geschäft geht und man ist noch nicht so ganz wach, ist die Begrüßung genial. Moin, da muss man nicht lächeln. Man kann gerade erst aufwachen. Je nachdem, wo wir sind, haben wir bestimmte Traditionen mitbekommen. Wir haben zum Beispiel zu Hause gelernt, dass wir immer, wenn wir gegessen haben, warten aufeinander, bis alle fertig sind. Manchmal gibt man die Tradition dann auf, wenn man ein Kind dabei hat, was gar nicht fertig wird. Dann, ne? lässt man schon mal das Kind länger am Teller sitzen, bis es dann auch fertig wird. Aber wir haben so Traditionen. Wir stehen auf, wenn alle fertig sind. Wir nehmen alle unseren Teller mit und bringen ihn auf die Spülmaschine. Wir haben Dinge gelernt. Wir haben sie eingeübt, bewusst oder unbewusst. Manches davon ist gut und ist völlig harmlos, aber manche Dinge sind eben nicht harmlos. Manche Dinge sind vielleicht schwierig für das weitere Leben zusammen. Gott möchte dieses Volk, das in Israel gelebt hat, als Sklaven in der Unterdrückung, das in Abhängigkeit gelebt hat, das aber auch in einer gewissen Versorgung gelebt hat durch die Ägypter, die sie versklavt hatten, die sie ernährten, um sie bei Arbeitskraft zu halten. Gott möchte, dass dieses Volk lernt, anders zu leben, zu vertrauen und sich selbst zu versorgen. Gott meint vielleicht mit diesem Wort, ich möchte, dass ihr nicht so lebt wie in Ägypten, eine Gesellschaft zu haben, in der große Bauten, alles religiös bestimmt und durchdrungen war. Ich möchte nicht, dass ihr die alten Götter mitnehmt. Ich möchte nicht, dass ihr euch sozusagen zurücksehnt in eine vergoldete Vergangenheit, die gar nicht so golden war. Ihr sollt nicht so leben wie in Ägypten. Das, was euch geprägt hat, war da, ja, aber es soll nicht weiter maßgeblich und bestimmend für euch in der neuen Wegstrecke sein. Und Gott sagt das andere. Ich möchte nicht, dass ihr so lebt, beispielsweise, wie in dem Land, in das ich euch führen werde. Ich möchte nicht, dass ihr so lebt wie in Kanaan. Wir lesen das hier und wenn wir die Geschichte des Volkes Israel weiterlesen, dann entdecken wir, dass das für Israel unglaublich schwierig war. Die Versuchung des Volkes bis in die Königszeit hinein war, sich dem Gott Baal, der unter den Kanaanitern gefeiert und gelebt hat und verehrt wurde, diesem Gott sich immer wieder zu nähern und rituell sozusagen diesem Gott aufzugreifen. Man wusste gar nicht, woher er genau kommt, aber er wurde verehrt als ein Gott des Sturms und des Regens und des Wetters und als ein Gott der Fruchtbarkeit. Er hatte eine so umfängliche Bedeutung, so allgemein, dass man, wie soll ich sagen, man geneigt war, von der äußeren Erscheinung ihn schnell selber sich ins Regal zu stellen. Man konnte ihn darstellen, man konnte ihn als Figur erwirken, erkaufen, gestalten. Die Umgebung der Leute nahm einen mit und es war offensichtlich verführerisch, diesem Baal zu dienen, an Gottesdiensten für ihn teilzunehmen. Das Volk Israel hat Jahrhunderte, wenn wir so wollen, daran gelitten und immer wieder gekämpft. Und die Propheten haben immer wieder das Volk ermutigen müssen, passt euch dort nicht an. Passt euch dort nicht an. Und Gott kämpft um sein Volk. Er möchte, und das ist das Besondere, er möchte mit der Begründung, ich bin der Herr, euer Gott, ich bin der Herr, euer Gott. Er möchte eine Beziehung mit seinem Volk. Er möchte eine, wir wollen sagen, eine ethische Beziehung. Er möchte, dass dieses Volk im Vertrauen und vom Vertrauen und von der Liebe gelebt und bestimmt wird. Er möchte, dass dieses Volk widerspiegelt, dass die Beziehung zu diesem Gott so ganz anders ist. Alle anderen bauen große Tempel, die man sieht, mit riesigen Figuren, mit riesigen sozusagen Götzenbildern, die man verehrt. Je größer, desto mächtiger wurde der Gott. Und Gott sagt, nein, macht euch kein Bild von mir. Es ist anders. Ich bin anders und ihr sollt auch anders leben. Ihr sollt zunächst einmal nicht verklärt in die Vergangenheit gucken und ihr sollt euch auch nicht aus Angst vor der Auseinandersetzung mit der neuen Situation einfach so gedankenlos einlassen auf das, was man in eurer Umgebung so tut. Das ist ja die Gefahr, dass man sich schnell anpasst. Das machen alle. Wir alle kennen verschiedenste Situationen des Alltags, wo so etwas läuft. Ich denke da so auch amüsiert an unsere Kinder zurück, wenn dann Werbung kam und irgendwie irgendein Produkt da beworben wurde und dann die Mädels ganz im Brustton der Überzeugung sagten, Vati, das müssen wir mal kaufen. So, das haben alle. Ja? Alle machen das. Oder wenn es um Modefragen geht, alle laufen so rum. Alle haben jetzt dieses Handy. Alle sind so. Diese Anpassung, weil man dazugehören möchte. Man möchte sich nicht abgrenzen. Das kann Widerstand bedeuten. Und Gott sagt, dieses Dazwischensein, dieses nicht in der Vergangenheit bleiben, aber auch nicht in der Anpassung aufgehen. Sich auch nicht sozusagen verlieren in der Assimilation seiner Umgebung. Ich möchte, dass ihr lebendig dazwischen seid. Ich möchte, dass ihr mit mir lebt und dass ihr meine Worte und meine Satzungen beobachtet, dass ihr nach meinen Geboten lebt. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, welche Eckdaten, welche Eckgebote, welche 10 Gebote Gott seinem Volk gab. Ich möchte, so Gott, dass ihr nicht neidisch seid und vom Besitzdenken durchdrungen seid. Ich möchte, dass ihr nicht begehrt, was der Nachbar hat. Ich möchte, dass ihr nicht euch danach, dass ihr euch nicht vergleicht mit allen anderen. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, du sollst nicht begehren deines nächsten Hof, du sollst nicht begehren deines nächsten Hab und Gut. Sei mit dem, was in deinem Leben liegt, zufrieden und entdecke den Reichtum, den ich dir gebe. Du musst dich nicht vergleichen. Du sollst die Ehe nicht brechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Wie leicht geschieht es, wenn Dinge uns sozusagen quer kommen, wenn Dinge uns nicht passen, wenn wir selber gerne fragen, warum? Schon mal aufgefallen, dass in solchen Situationen, wo wir gerne fragen, warum, es ganz leicht passiert, dass wir den Grund und die Situation, in der die Frage geboren ist, dass wir die Menschen durch diese Frage hervorgerufen wird, dass wir diese Leute diskreditieren. Warum sollen wir das machen? Warum sollen wir 3 Seiten Vokabeln lernen? Die ist gemein. Wupp, wissen wir gar nicht. Die ist gemein. Das ist unfair. Die ist unfair. Das Leben ist gegen mich. Ja? Jetzt muss ich die Prüfung, 4 Prüfungen in einer Woche. Wir kennen solche Situationen und wir merken, das ist manchmal gar nicht so weit weg. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst nicht übertreiben. Du sollst nicht lügen, du sollst die Wahrheit nicht verdrehen, du sollst die Wirklichkeit nicht dir so hinrichten, dass sie dir reinläuft. Du sollst bei der Wahrheit bleiben. Wir haben es gesungen, durchdringe mich mit Gnade und Wahrheit. Ist gar nicht so leicht. Es ist nicht so leicht, weil man dann wirklich sich selbst sieht, wer man ist. Weil man spürt, was in einem selber ägyptisch ist, so von früher. Und weil man vielleicht selber sieht, dass man eher die Abkürzung und den Weg des geringsten Widerstands gehen will. Ich bin der Herr, euer Gott, sagt hier Gott seinem Volk, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt es tun wegen mir. Und dann sagt er etwas sehr Interessantes, und dem will ich noch einige Minuten nachspüren. Er sagt, wer sie erfüllt, wer die Gebote tut, wer die Satzungen beobachtet, wir würden jetzt vielleicht vermuten, dass dann stünde, das ist ein feiner Kerl, ist gehorsam, ist Vorbild, ja, kriegt einen Streifen mehr, kriegt einen Stern auf die Brust, kriegt einen goldenen Stuhl im Himmel oder keine Ahnung, irgendwie so ein Belohnungsgedanken. Aber das, was hier steht, ist interessant. Wer nach den Worten Gottes lebt, wenn ihr tut, was ich euch sage, sagt Gott, dann werdet ihr leben. Ihr werdet Lebensqualität erfahren. Das Wort Gottes und was Gott uns sagt, ist nicht lebensverhindernd. Wenn ihr mal mit Zeitgenossen heute redet und ihr verratet, dass ihr in die Kirche geht und dass ihr gläubig seid und dass ihr fromm seid und dass ihr mit Jesus unterwegs sein wollt und dass ihr das ernst nehmt, was die Bibel sagt, dann kommt bei den Leuten ganz schnell die Reaktion, boah, ist das langweilig. So, da muss man ja so viele Gebote beachten. Bitte. Ja, das kann schon so sein. Das ist der Eindruck. Anders formuliert, wer mit Gott lebt, wer mit Gott unterwegs ist, dann macht Sündigen keinen Spaß mehr. Und viele Leute wollen die Grenze überschreiten, wollen sich nicht sagen lassen, was gut und was richtig ist. Was mir gut tut, muss richtig sein. Das ist ja noch lange nicht gesagt. Was ich empfinde, was ich will, das ist gut. Nein, das ist nicht gut. So wie ich die Sache sehe, das ist die Wahrheit. Nein, das ist nur meine Wahrnehmung. Gott möchte, dass wir nach seinen Geboten und Satzungen leben, damit wir Leben finden, Lebensqualität. Ich gehe mit uns jetzt einige Bibelstellen durch. Ihr dürft sie mitschreiben. Ich sage sie ganz langsam. Ihr könnt sie euch merken und dann vielleicht auch in der CD nachher nochmal nachhören, um nochmal die Facetten so ein wenig aufzugreifen. Da lesen wir zum Beispiel im Sprüchebuch Kapitel 4, das kommt nach Hiob, Kapitelbuch, Sprüche 4, Abvers 20. Sprüche 4, Abvers 20. Achte, mein Sohn, wir können auch gerne sagen, meine Tochter, achte, mein Kind, ich sag's mal so, achte, mein Kind, auf meine Worte, meinen Reden wende dein Ohr zu. Hör zu, sagt Gott, und wir könnten wieder sagen, warum? Weil ich es dir gesagt habe, hör zu. Lass meine Worte nie aus deinen Augen und bewahre sie mitten im Herzen. Denn wer meine Worte gefunden hat, für den sind sie Leben und für den ganzen Körper Heilung. Interessant, oder? Dort, wo wir das Wort Gottes hören, die Aufforderung, behalte sie mitten im Herzen. Das ist jetzt nichts emotional Glucksiges, nichts Schönes, so sentimental, sondern im Alten Testament ist immer dann, wenn von Herzen geredet wird, die Persönlichkeit gemeint. Alles, was uns als Wesen ausmacht, mit Verstand, mit Sinn, mit Logik, unserem Charakter, behalte es mitten in dir, in deinem Bewusstsein. Versuche bewusst von meinen Worten her zu leben. Ich hatte jetzt kürzlich eine nette Begegnung, da ging es um die Frage in einer Beratung mit einer Gemeinde, wann feiern wir am besten Abendmahl? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Sonntag, das war eine andere Gemeinde, die hatten dann den Rhythmus gefunden, wir feiern sozusagen mittwochs, abends unseren Gottesdienst und Abendmahl. Und dann sagte so ein Mitglied der Gemeinde, ja, aber das ist ja gar nicht mal so leicht, wurde beklagt, wir sind so wenige, es ist kein großer Widerhall, zum Abendmahl zu kommen. Ja, das ist ja auch kein Wunder, sagte er, weil wenn ich mit anderen Leuten im Streit lebe, dann komme ich nicht zum Abendmahl. Erstmal beeindruckende Stille, weil ich denke, coole Lösung, geistlich, gell? Ich versündige mich nicht, ich gehe nicht zum Abendmahl, ich unterscheide, ich bin nicht reinen Herzens, ne? Also heile ich mich da raus. Kann man so machen. Man könnte aber auch, wenn man dieses Wort ernst nimmt, da fragen, was sagt denn Gottes Wort dazu? Was sagt denn Gottes Wort zu dieser Stelle? Da heißt es, wenn du weißt, dass der andere etwas gegen dich hat, noch nicht mal du selbst, das ist die Verschärfung nachher. Wenn du weißt, dass zwischen dir und dem anderen Zoff ist, dann geh du hin, nicht warte, bis er kommt. Wir denken, der andere muss zuerst. Nein, nein, geh du den ersten Weg. Geh hin und kläre es. Und dann komm, da hast du das Bild vom Altar gebraucht, dann komm zum Altar und bring deine Gabe da. Geh du den ersten Schritt. Wenn du weißt, es braucht Klärung, geh hin und klär. Aber was haben wir daraus gemacht? Wir haben das Wort überlesen, oder nehmen es nicht so ernst, obwohl es eigentlich uns ja ermutigt und sagt, Wenn etwas zwischen dir und dem anderen steht, geh hin. Wenn du weißt, dass der andere Probleme mit dir hat, versuch es zu klären. Paulus würde vielleicht formulieren, und noch viel mehr, wenn du Probleme mit anderen hast, tu's. Geh hin, kläre es. Und ich empfinde, dieses Lernen mit dem Wort Gottes, dieses Umgehen mit dem Wort Gottes, dieses Hören auf das Wort Gottes, ganz konkret für mich in meinem Alltag, ist etwas, was ein Leben lang bleibt. Damit tun wir uns oft schwer. Gott sagt zunächst einmal, ihr werdet, wenn ihr meine Gebote beobachtet, leben. Und zwar leben für euch selbst. Ihr werdet entdecken, dass es gut ist, mit diesen Worten zu leben. Und ihr werdet auch entdecken, dass es Heilung für den Körper bringt. Manche Menschen leiden unter ungeklärten Verhältnissen, leiden an gestörten Beziehungen und sie haben körperliche Beschwerden, haben vielleicht das Gefühl von Herzenge, haben Herzstiche, haben vielleicht einen erhöhten Bluthochdruck, haben sensible Magen, vielleicht auch schon angegriffene Magenschleimwände, weil man den Ärger und die Probleme im Zwischenmenschlichen körperlich spürt, weil es Stress macht, weil es Unruhe bringt. Und das Wort Gottes sozusagen kann für mich zur Heilung werden, beitragen zu meiner Heilung, wenn ich anfange, meine Beziehungen zu klären und ich merke, der Druck ist weg. Ich kann wieder besser schlafen. Der Magen brennt nicht mehr. Also achte auf mein Reden, halte es fest, beobachte es, es ist gut für dein Leben. Es ist gut für dich in deiner Körperlichkeit. Es tut dir in deinem Leben gut. Achte auf mein Wort. Im Lukas 6, 46 folgende, Lukas Kapitel 6, Vers 46 folgende, erzählt Jesus das Gleichnis von einem Mann, der das Haus von zwei Leuten, die ein Haus bauen. Der eine baut ein Bungalow auf Sand und erlebt, dass in Sturmzeiten bei Regen dann das Haus weggewaschen wird. Und der andere macht sich die Mühe, das Haus mühselig auf einen Felsgrund zu bauen. Es ist schwierig, die Grundlage zu legen, das Haus auszurichten und zu stabilisieren. Es dauert auch länger als der schnelle Bau auf dem Sand. Und dann sagt Jesus in diesem Gleichnis sozusagen, was es bedeutet, dass es gut ist, das Wort Gottes zu tun, zur Gewohnheit werden zu lassen, es einzuüben, es anzuwenden in der Situation. Warum? Weil es dann mich in meinem Wesen prägt und verändert. Das Wort Gottes bringt Leben und bringt Veränderung in unser Leben, wenn wir beginnen, Worte Gottes anzuwenden auf uns selbst, und zwar die, die uns oft am wenigsten schmecken. So viel an euch liegt, jaget nach dem Frieden gegen jedermann. Das kann ganz schön anstrengend sein. Dann bin ich ja immer, ich sage es jetzt mal gemeindetauglich, dann bin ich ja immer der Idiot. Man könnte es auch noch anders formulieren. Immer bin ich der Erste. Dann haben das die anderen aber bequem. Ja, das kann vielleicht sogar so sein. Möglich. Aber es geht ja um mein Haus, das ich baue. Es geht ja darum, ob ich selber mit dem Wort Gottes mein Leben gründe und ob ich dann zu einem Mann und zu einer Frau werde, die vom Wesen Gottes her etwas weitergibt. Jemand, der Friede bringt und der als Brückenbauer und Friedensbringer bekannt wird. Oder wenn das Wort Gottes uns auffordert, dass wir mit den Schwachen sozusagen Mitleid haben sollen, dass das Wort Gottes uns auffordert, dass wir barmherzig sein sollen. Im Jakobusbrief heißt es, Barmherzigkeit triumphiert über Gericht. Ich habe einmal erlebt, wie in einer Gemeinde ein Bruder bekannt war in der Gemeindeleitung für seine hundertprozentige Akkuratesse, 100% gerade, 100% immer dabei, den Leuten die Fehler nachzuweisen. 100%. Und das war manchmal so mühselig, so unbarmherzig, so langwierig in den Diskussionen. Es war so schwierig. Und dann ging es darum, darf jemand, der bekehrt ist, dem die Frau weggelaufen ist, darf man nochmal heiraten. Und dann wurde die Bibel gewendet, geknetet, gewrungen. Ach, das war hin und her und wir hatten Mühe an dieser Frage. Und dann eines Tages kam er und sagte, ich habe keine Probleme mehr damit. Wir dachten, hä, was geht jetzt los? Was passiert? Und dann sagte er, Gott hat mich in sein Wort schauen lassen und hat mir dieses Wort vorgehalten. Barmherzigkeit triumphiert über Gericht. Du richtest. Ich bin barmherzig. Und dann hat er für sich die Entscheidung getroffen, wenn Gott barmherzig ist und das so sagt, dann will ich auch barmherzig sein. Barmherzigkeit lernen bedeutet die Hartherzigkeit des eigenen Herzens entdecken. Nicht zu richten, das ist schwer. Es ist so schwer, sich rauszuhalten, andere ihre Fehler nachzuweisen, barmherzig zu sein. Nicht um fünfe gerade sein zu lassen, aber den anderen eine neue Chance zu geben, so wie ich sie ja auch brauche. Und noch etwas ist interessant, wenn wir das Wort Gottes tun. Ein letzter Gedanke. Wenn wir das Wort Gottes beobachten und wenn wir das Wort Gottes in unser Herz nehmen, dann helfen wir, dass miteinander gelingt. Wenn jeder von uns ein oder zwei Worte des Herrn in ihrem Herzen, in unserem Herzen beherbergen und dies tun, wenn wir sozusagen zuvorkommend sind, in der Wertschätzung dem anderen, kommt einander in Wertschätzung zuvor. Dann müssen wir als Gemeinde nicht darüber nachdenken, tun wir gerade auch nicht, aber ich sage es mal so allgemein als Beispiel, dann braucht man als Gemeinde nicht darüber nachdenken, wie kriegen wir es hin, dass wir morgens vernünftig guten Morgen sagen. Kommt einander in Ehrerbietung zuvor. Das ist auch manchmal vielleicht mehr als so ein lieblos gehauchtes Hallo, so wie man das ja heute überall hört. Hallo. Ich bin schon immer froh, wenn Sie dann wenigstens beim O ankommen. Hallo. Und nicht unterwegs schon vor Schwäche sterben. So. Kommt einander in Ehrerbietung zuvor, bedeutet dem anderen das geben, was ihm gut tut. Augenkontakt. Ein Lächeln schenken. Ein Lächeln, hat einmal jemand gesagt, ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Herzen. Kommt einander in Ehrerbietung zuvor. Vergebt dem anderen. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Vergeltet nicht Scheltwort mit Scheltwort. Wenn wir anfangen, das Wort Gottes zu leben, wenn wir es hineinnehmen in unser Leben, beginnen wir uns zu verändern und unsere Umgebung positiv zu beeinflussen. Wir tragen etwas von der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes zu dem anderen hin. Ich bin der Herr, euer Gott. Sagt Gott seinem Volk, sagt Gott Mose, dass er es ausrichtet. Ich bin der Herr, euer Gott. Und weil ich es euch sage, weil ich als Gott es euch sage, weil ich es euch sage, der euch gerettet hat, der euch herausgerissen hat aus der Knechtschaft Ägyptens, aber weil ich es euch sage, könnte Jesus formulieren, der für euch am Kreuz gestorben ist, weil ich es euch sage, nehmt mein Wort, lebt damit, tut es. Es ist gut für euch selbst, es ist gut für euer Miteinander, es ist gut für dein Leben, für dein Reifen, für dein Gedeihen. Und wann sind wir damit fertig, mögen wir fragen. Bis ihr bei mir in der Ewigkeit ankommt, sagt Gott, und dann mache ich den Rest. Aber solange wir leben, lernt mit meinem Wort leben, lernt mit meinem Wort unterwegs zu sein. Und ihr werdet entdecken, es tut euch gut. Es ist gut für eure Seele, es ist gut für euren Körper, es ist gut für euren Geist, es ist gut für eure Gemeinschaft. Tut es, weil ich es euch sage, weil ich euch liebe und weil ich will, dass euer Leben gelingt. Amen.